Gut. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber, da habe ich ein bisschen mehr Freiheit. Alles klar. Ja, ich darf euch, wie gesagt, von Nathalie grüßen. Ne? Sie ist unterwegs. Ich wette, sie hat viel geschlafen im Auto, denn sie hat heute Nacht nicht viel geschlafen, so wie das halt ist. Genau, aber da darf ich euch ganz herzliche Grüße übermitteln. Ne? Sie müsste jetzt schon in Italien sein, mal schauen. Ist gut. Okay, wir haben letzte Woche von Nathalie eine Pfingstpredigt gehört und beziehungsweise ihr habt sie gehört, denn ich war in der Kinderstunde, aber ich werde es nachholen, sie zu hören. Ne? Und da nochmal ein freundlicher Hinweis auf unsere Internetseite, ich habe es ja schon gesehen, die Predigt von letzter Woche ist noch nicht drauf, aber es kommt alles. So, ne? Ihr seid herzlich eingeladen, da Predigt nachzuhören, wenn ihr wollt, oder wenn ihr mal nicht dabei seid, könnt ihr da auch nochmal anhören und so. Das ist immer sehr gut. Und letzte Woche ging es darum, dass hatte sie eine Gegenüberstellung von Moment und Momentum. So, ne? Dass eine Begegnung mit Gott jetzt nicht ein Moment sein soll, oder ja, es ist ein Moment, aber dass daraus ein Momentum entsteht, etwas entsteht, was fortlaufend in deinem Leben ist, was fortlaufend dich begleitet. Und wir möchten heute ein bisschen weitermachen, so, weil letzten Endes, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen und so, dann geht es natürlich um etwas Übernatürliches. Gott an sich ist übernatürlich, so, ne, in unserem Verständnis. Und ich möchte heute mit euch wieder mal zwei Begriffe gegenüberstellen, die wichtig sind. Und zwar das eine ist emotional und das andere ist rational. So, und diese beiden Begriffe mal zu vergleichen und auch zu schauen, wie die miteinander funktionieren. Denn eines ist klar, man kann da, sollte beides haben. Sowohl das Emotionale wie auch das Rationale. Aber darauf komme ich gleich nochmal tiefer zu sprechen. In Deutschland sind Menschen, und das sage ich auch als Schwede, der so inkulturisiert ist, ne, der hier aufgewachsen ist und auch auf Deutsch denkt und so, sind wir doch alle sehr geerdet, oder? So, also deutsche Menschen sind doch sehr rational, oder? So, wir schauen darauf, dass alles so Struktur hat und alles richtig ist. Ich habe dieselbe Predigt heute Morgen in Münster gehalten, habe ich in eine internationale Runde geguckt, und als ich meinte, dass die Deutschen doch so ein bisschen geerdet sind und so weiter, dann habe ich ganz viele Leute angelächelt aus anderen Kulturen, das war wunderbar, so, weil sie das verstehen können, so, ne? Wenn es da um Pünktlichkeit geht beispielsweise, ein hoher Wert und so, ich bin nicht immer der Pünktlichste, also da muss ich noch ein bisschen lernen mit Inkulturisation, so, aber ansonsten ist das eine Sache, so, okay, der Deutsche ist eher so geerdet, so, ne? Und man würde jetzt sagen, ein Deutscher ist vielleicht sehr rational, aber trotzdem spielen Emotionen ja trotzdem eine Rolle, so, ne? Weil die gibt es ja trotzdem, ne? Trotz allem. So, und wenn Gott einen Plan hat mit uns, dann spricht er ganz stark unsere Emotionen an. Wir erleben das als erstes über die Emotion, wenn uns packt. Ja? Es ist weniger das rationale Denken, denn Gottes Pläne sind meistens größer als wir selbst. So, es ist größer als das, was wir uns vielleicht vorstellen können, so, über unser eigenes Leben, über unsere Gemeinde, über was auch immer. Wenn Gott einen Plan ausspricht, ist er meistens größer, als wir selbst es sind. So, und das ist einfach eine Sache, wo wir ihn brauchen, um Ziele zu erreichen, um diesen Traum zu erreichen. Aber das Rationale hilft uns, diesen Plan, den Gott uns gegeben hat, runterzubrechen und Schritte zu gehen, die dafür wichtig sind, diesen Traum in Erfüllung zu sehen. So, und deswegen brauchen wir beides. Gott spricht unsere Emotionen an, aber ohne unser Handeln wird nichts passieren. So, und da will ich jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. So, ne? Ich möchte mit euch so anhand zweier Geschichten ein bisschen auf dieses Rationale und Emotionale eingehen und mal schauen, so wie das miteinander so verwoben ist. Ja? Und mein erster Punkt in diesem Zusammenhang ist, Gottes Plan ist nie aufzuhalten. So, wenn Gott einen Plan hat, dann bringt er ihn auch zu Ende. So, er ist nicht aufzuhalten. So, durch die Geschichte hinweg sehen wir bei Gott, dass es wahr ist. Er schenkt einen Traum und auf geht's. Bei der Geschichte von Mose, jetzt fangen wir mal an mit Mose, ne? Erste Geschichte. So, ne? Mose, hier stoßen so ganz oft Emotionen und das Rationale aufeinander. Und das ganz oft. Das erste Mal sehen wir das so Wenn es darum geht, dass das Volk gerade ausgezogen ist aus Ägypten, um nur mal kurz den Hintergrund zu klären, sie sind in Gefangenschaft gewesen, in Sklaverei in Ägypten. Die einstigen Mitbewohner der Ägypter waren zu Sklaven verkommen und dann das. Ein Mann namens Mose tritt nach jahrelanger Abwesenheit, weil er einen Ägypter getötet hat, tritt er vor dem Pharao auf und sagt, lass mein Volk ziehen. Eine Botschaft von Gott, ne? Lass mein Volk ziehen. Das ist heftig, das ist schon fast lebensmüde, so etwas zu machen, aber er hat's getan. So, lass mein Volk ziehen, das sagt er, das ist schon mutig. Und nach einigen, er wollte ja erst nicht ziehen lassen, dann kamen einige Plagen, wie wir schon gehört haben, lässt der Pharao dann nach dem Verlust der Erstgeborenen, beziehungsweise der Erstgeburt des ganzen Landes, lässt er das Volk schlussendlich ziehen. Und nachdem er sie hat ziehen lassen, kommt irgendwann mal in ihm hoch, meine Autorität wurde untergraben, jetzt bin ich sauer und was ist da überhaupt passiert, warum habe ich das überhaupt getan, warum habe ich die überhaupt ziehen lassen? Und dann waren da noch ein paar andere große Leute im Volk Ägypten, die gesagt haben, Mensch, bist du bescheuert, so, ne? Lass sie doch nicht ziehen, so, ne? Das sind gute Arbeitsleute, so, ne? Die brauchen wir, so, damit wir unser Reich aufbauen können. Und er ist sehr, 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 sehr sauer und zieht dieser den Israeliten hinterher in die Wüste. Und dann ist die Stimmung im Volk natürlich alles andere als begeistert. So, und hier stoßen wir, hier schauen wir uns mal einfach kurz die Geschichte ein. Wir müssen uns mal vor Augen führen. Gott hat versprochen, Gott hat einen Plan. Ich will euch in ein Land führen, das von Milch und Honig überfließt. Das ist das, was er versprochen hat. Und hier in dieser Stelle wirkt es so, als wäre das Ganze hinfällig. Und ich lese jetzt mal aus 2. Mose 14, die Verse 10 bis 14. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Punkt. So, hier kochen die Emotionen fast über an dieser Stelle. So, ne? Sie sehen diese Armee vor ihren Augen. Sie sehen, dass da die ganzen Leute auf einen zukommen und denken sich, ja gut, wir können jetzt nicht da lang laufen, weil da ist Wasser, da kommen wir nicht durch, schwimmen dauert zu lange, Strömung ist auch stark und was machen wir mit Kindern und so weiter. Also richtig heftig. Und auf der anderen Seite ist eine monströse Armee hinter dir her mit Wagen und Pferden und so weiter und so fort. Und es war richtig heftig. Und da muss man sagen, das ganz rationale Denken in diesem Moment ist, wir werden sterben, wir werden heute ins Gras beißen, beziehungsweise in den Sand, weil es war in der Wüste gewesen. So, aber es ist auf jeden Fall total interessant, das einfach mal zu sehen, dass, was hier emotional, aber auch rational so passiert. Ja? Es geht hier irgendwie Hand in Hand vor, genau. Aber hier kommen wir dann auch zu einem Entschluss. Gott hat ja was anderes versprochen. Gott hat was ganz anderes versprochen. Er hat von Milch und Honig gesprochen, ne, das überfließt und ein Land, was davon voll ist und so. Und das spricht auch komplett dagegen, was hier passiert. Es ist eigentlich total hohl, was hier gerade passiert. Mose war schon eingeweiht. So, Mose war schon eingeweiht. Gott hat ja gesagt, du, das Herz des Pharaos ist hart gemacht, er wird euch nachfolgen, so, ne? Und er kommt. Aber ich werde euch helfen. Und wir denken ja so, das, was Mose hier macht, was er hier sagt, fürchtet euch nicht und so weiter, das ist so heroisch, ne? Das ist so stark, tritt er auf und so. Aber es sah wohl in ihm etwas anders aus, darauf komme ich gleich. Denn man muss sich nochmal Folgendes vorstellen. Das eine ist es, um Gottes Pläne zu wissen, was er will. Und das andere ist es, mittendrin zu sein in diesem Plan. Zu wissen, dass, ey, da kommen die ganzen Ägypter, werden euch nachfolgen, ist vielleicht, ja gut, okay, mal schauen, was passiert, wir ziehen trotzdem los. Aber das dann zu sehen, kann ja was ganz anderes in einem hervorholen. So, ne? Und wenn wir dann ab Vers 15 weiterlesen, nur ein Vers weiter, und wir denken gerade so, yes, Mose, du standest da ganz fest, ganz stark und hast denen erzählt, worum es geht, dann steht hier auf einmal, und der Herr sprach zu Mose, warum schreist du zu mir? So, warum schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen, mitten durch das Meer auf den Trocknen. So. Das, was Gott hier fragt, scheint so total anders zu sein, als wir erwarten, was wir erwarten würden. So, ich dachte mir, als ich das so gelesen habe, dann dachte ich so, ah ja, Mose, ey, der hat es begriffen. Wenigstens einer im Volk, der es begriffen hat und so. Und dann sagt Gott, warum schreist du zu mir? Ich will nicht wissen, was im Herz von Mose los war. Ne? Das eine ist etwas zu sagen und das andere ist etwas zu empfinden. So, aber es ist trotzdem, also er hat ja Wahrheiten gesprochen. Er hat ja letzten Endes das gesagt, was Gott gesagt hat. Aber wie es in ihm aussah, muss wohl heftig gewesen sein. Warum schreist du zu mir? Das eine ist es, wie gesagt, um Gottes Plan zu wissen, und das andere ist es, drin zu stecken in dieser Situation. Face to face mit den Ägyptern. Du siehst diese übermächtige Armee auf dich zukommen und dann fragst du dich vielleicht in diesem Moment, hat Gott das wirklich gesagt? So, dann ist es zu spät. Aber okay, emotionales Chaos und rationales letzten Endes sogar das Vertrauen, was er in Gott steckt. Weil das ist ein Wissen von ihm gewesen. Es ist ein Wissen von ihm gewesen, dass Gott helfen kann. So, aber dass er helfen wird, war die Zusage. Und genau das erlebt er hier. Das Ende der Geschichte ist bekannt. Die Ägypter ertrinken, weil die Fluten zurückkommen, während kein Israelit stirbt an diesem Tag. Gottes Plan kann keiner aufhalten. Gott hat einen Plan gehabt und den hat er durchgezogen. Und so geht es die ganze Zeit weiter in der Wüste. Oh, wir haben nichts zu essen. So, ne? Ich kann es verstehen. So, ne? Nichts essen ist übel. So, wir haben gestern lange aufs Buffet gewartet. Vielleicht übel, aber es war gut. Dafür hat es sich gelohnt danach. Da waren wir in einem Land, was so Milch und Honig überfließt, sozusagen. Nein. So, es gibt nichts zu essen. Und dann, was macht Gott? Ja, dann lässt er Wachteln vom Himmel fallen und Brot liegt da auf einmal. So, dann könnt ihr das einsammeln. Wunderbar. Manna. Ne? Manna und Wachteln. Jeden Tag aufs Neue. Verrückt. Passiert aber. Oh, wir haben Durst. Was macht er? Er schickt die Quelle Elim entweder über den Weg oder er sagt zu Mose, hau auf den Stein und dann kommt Wasser raus. Und so. Also total verrückte Sachen, die einfach zeigen wollen, okay, es wird sich was erheben gegen Gottes Plan. Aber Gott ist stärker als das. So ganz, er ist viel stärker als das. Er hat seinen Plan. Er hat seinen Plan und seine Pläne kann niemand aufhalten. Und seine Pläne sind, wie gesagt, oftmals etwas, was uns emotional anspricht. Aber was wir auch beim Volk Israel sehen, ist, dass sie auch rational das umgesetzt haben. Wenn wir da sehen von den verschiedenen Stämmen, dass es in 12 Stämme aufgeteilt waren, es gab eine Ordnung, wie sie von Ort zu Ort weiterziehen. So, das eine ist es, um Gottes Plan zu wissen, das andere ist es, ihn auch umzusetzen. So, ihn umzusetzen und das auch weise umzusetzen. Und da kommt das zusammen nämlich, weil wenn wir nur emotional sind, dann werden wir uns wahrscheinlich nicht von der Stelle bewegen, weil wir denken, jawohl, das ist ein gutes Gefühl. So, Gott hat gesprochen, wunderbar. Aber wenn ich mich nicht in Bewegung setze, dann kann er so viel reden, wie er will. Dann was bringt das dann? So, aber genauso ist es, überrational zu sein, ist genauso bekloppt, weil das tötet meistens Träume. So, wir müssen beides zusammen sehen. Wir müssen es zusammen sehen. Das Volk Israel hat es getan. Emotional vom Plan Gottes angesprochen, beziehungsweise von der Rede des Mose dann, der sie dann da herausgeführt hat. Aber rational, diese ganze Planung zu durchziehen, wie führst du denn jetzt hunderttausende Israeliten von einem Land ins andere Land? Und wir wissen, okay, sie sind ein paar Umwege gelaufen, 40 Jahre lang, aber Gott hat sein Versprechen gehalten. Und die sind zum Ziel gekommen. Wisst ihr, ich dachte früher, wozu braucht man Strukturen? So, ne? In meiner jugendlichen Leichtsinn denkt man sowas. Ne? Wozu braucht man Strukturen? Aber klar, man braucht Strukturen. Ich bin überzeugt, dass Gott Träume schenkt und das für jeden Einzelnen von uns schenkt. Und dass es an uns liegt, mit ihm zusammen Strukturen zu schaffen, wo wir das leben können, was er uns als Traum gegeben hat. Emotional, rational. Zwei Sachen. Nichts in dieser Welt ist ein Selbstläufer. Und du wirst nie sehen, dass ein Plan Gottes in die Realität kommt, wenn du dich nicht in Bewegung setzt. Das Volk wäre niemals in das Land gekommen, wenn sie nicht losgezogen wären. Sie hätten träumen können von dieser Zusage Gottes, die ja wirklich da war, diese Zusage Gottes. Sie war da. Aber wären sie nicht losgezogen, hätten sie es niemals gesehen. Und wären sie nicht losgezogen, würden wir wahrscheinlich heute nicht davon lesen. Ja, sondern wären sie, naja gut, da hätte Gott vielleicht jemand anderen den Auftrag gegeben. Okay, ein weiterer Mensch, der mich aus der Bibel fasziniert, wo wir sehen, den Gottesplan, Gottes Traum, der gepflanzt wird und die rationale Umsetzung davon, das ist Nehemia. So, ne? Nicht unser Nehemia hier, sondern Nehemia aus der Bibel. Nehemia war im Exil, diente dem König dort von Babylonien als Mundschenk. Das, was so viel heißt wie, wenn etwas vergiftet war, dann wusste es Nehemia als erstes. Aber jetzt ist es gut gegangen, wie es scheint. Und wie wir aus der Geschichte wissen, wissen wir, dass Israel platt gemacht wurde. Ja, es gab dort einen Krieg und dann wurden die ganzen Leute da weggeführt. Eine Handvoll Leute blieb noch übrig zurück in Israel, in Jerusalem. Und es gab so ein paar Leute, die haben Nehemia berichtet, wie es denn aussieht in ihrer Stadt. Und Nehemia fragt auch so, okay, ey, wie geht's Jerusalem, wie sieht's dort aus? Und die erzählen von eingerissenen Mauern, von den kaputt gemachten Tempeln. Sie erzählen davon, dass die Leute, die zurückgeblieben sind, dass die in Unterdrückung leben, dass es ihnen gar nicht gut geht, dass sie bedrängt werden von vielen Seiten. Und Nehemia hört das, wie es seiner Stadt geht, und es geht ihm richtig nah. Es geht ihm richtig, richtig nah, sodass man... dass man es ihm sogar angesehen hat. Und ich möchte da mal kurz vorlesen aus Nehemia 2, 1 bis 5. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da auch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Es hat ihn erschüttert, innen drin, wie es aussah in seiner alten Heimat. Ja, wir wissen, dass Gott hier einen Traum in seinen Herzen pflanzt, diese Stadt wieder aufzubauen. Wir sehen, dass Gott etwas in ihm platziert, wo er merkt, okay, ich muss diese Stadt wieder aufbauen. Es ist mir ein Herzensanliegen, genau das zu tun. Gott hatte einen Plan mit Jerusalem. Wir wissen, Gott lässt sich nicht aufhalten, haben wir gerade gesehen. Und der König, Artasasta heißt er, der hat es neben mir angesehen, wie dreckig es ihm ging, genau wegen dieser Sache, weil es ihn so sehr erschüttert hat, wie es dort aussah. Und man merkt übrigens dadurch auch eine ganz, ganz klare Nähe zwischen dem König Babyloniens und Nehemia. So, ne, wenn dir schon am Äußeren auffällt bei jemand anderem, dass es ihm überhaupt nicht gut geht, dass ihm etwas beschäftigt, dass irgendwie die Freude von ihm gewichen ist und sowas, dann muss man sich kennen, so, ne, weil dann weißt du auch, wie er sonst immer war. So, dann merkst du Unterschiede. So. Und hier sehen wir dann, nachdem die Frage kommt, was soll ich dir tun, da schickt Nehemia so ein Stoßgebet Richtung Himmel. Ne? Da flehte ich zu dem Herrn, heißt nicht, dass er vor dem König auf die Knie fiel, seine Klamotten zerriss und Gott irgendwie anschrie, dass er ihm helfen sollte oder sowas. Nee, das muss ja ganz schnell gewesen sein. Er bittet eigentlich an diesem Punkt etwas total Dreistes. Er bittet was total Dreistes. Lass mich wieder zurück zu meiner Stadt, damit ich sie wieder aufbaue. War ein Risiko für ihn. Es hätte ihm den Kopf kosten können, denn er war auch im Exil. Die waren weggeführt worden, gefangen. Aber Gottes Plan kam ins Rollen, weil das Herz Artasasters dafür offen war, für das, was Nehemia erbittet hat. Und Gott hat das alles vorbereitet. Gott pflanzt den Traum. Er pflanzt den Traum in Nehemia, diese Stadt wieder aufzubauen. Und eine Frage, die wir uns stellen dürfen, welchen Traum hat Gott in unserem Herzen gepflanzt? Das Problem ist, dass es bei vielen von uns Christen immer bei dem Traum bleibt und es nicht zur Umsetzung kommt. Dass es ein Traum bleibt, der nicht in Erfüllung kommt, weil wir uns nicht bewegen. Wann hattest du das letzte Mal einen Traum, als du Herne angeguckt hast? Als du den Zustand dieser Stadt gesehen hast? Wann hast du das letzte Mal geträumt, was wäre, wenn Gott diese Stadt neu ergreift? Wann hattest du das letzte Mal diesen Traum zu sehen, dass sich etwas bewegt, was sich jetzt gerade noch nicht bewegt? Schenkte Gott dir vielleicht einen Traum, wie es sein könnte? Wie es sein könnte, wenn Menschen zum Glauben kommen? Hat Gott dir irgendetwas aufs Herz gelegt, was ein lebendiger Traum ist, wie du Menschen erreichen kannst? Wisst ihr, ich hab schon einige Träume gehabt und mich nicht bewegt. Und ich frage mich manchmal, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? So, und ich glaube, an diesem Punkt ist jeder irgendwann mal, an irgendeinem Punkt, wo man sagt, okay, was wäre, wenn ich mich jetzt bewegt hätte, aufgrund dessen, was Gott gesagt hat? Gottes Pläne sind nicht aufzuhalten. Das mag sich jetzt vielleicht wieder irgendwie ja, gegenteilig anhören zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber das Ding ist, wenn Gott einen Plan hat, dann wird er den Plan auch umsetzen. Ob es jetzt nun durch uns ist oder durch jemand anderen. Aber der Plan wird umgesetzt. Alleine, dass er uns fragt, egal wen von uns, zeigt uns, dass er uns zutraut, diesen Plan in die Realität umzusetzen. Unsere Emotion mag davon ergriffen sein. Aber wenn wir uns nicht in Bewegung setzen, bleibt es beim Traum. Nehemia ging volles Risiko. Er bekam diesen Traum in sein Herz, ging volles Risiko und sagte dem König, was los war. Und wir wissen, er durfte zurück. Wir wissen, er baute die Mauer wieder auf, schneller als je zuvor. Und sehr rational geplant im Übrigen. Ne? Die einen haben gebaut, die anderen haben geruht. Dann gab es eine Zeit, da haben die einen gebaut und die anderen haben bewacht, weil da die Feinde vor der Tür standen. So, das ist also alles sehr, und dann gab es diese Wechsel. Ne? So, die gewacht haben, mussten dann bauen und die gebaut haben, mussten machen und so weiter. Ne? Und das war alles super durchgeplant und sowas. Aber warum? Nur um den Traum, den Gott in das Herz von Nehemia gesetzt hat, umzusetzen. Es ist wichtig, dass das Rationale und das Emotionale zusammenkommen. Es funktioniert nur zusammen. Wenn Gott uns den Traum schenkt, dass Herne Jesus kennenlernt, dann ist das etwas, was funktionieren wird. Nur wir müssen uns in Bewegung setzen. Und wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, dann ist es ja im Übrigen das Gleiche. Wir sind am Anfang emotional berührt und vielleicht denkst du auch so, gerade wenn du hörst, okay, Gott hat einen Plan mit meinem Leben und hat einen Traum in mein Herz gepflanzt und so, dann ist es natürlich etwas, was uns vielleicht anspricht und was unsere Emotionen anspricht. Aber diese Emotion jedoch ist nichts für einen Augenblick. Wenn wir nur dieses Gefühl brauchen, werden wir schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Wenn unser ganzer Glaube nur auf Emotionen aufgebaut wäre, wäre das schlecht für uns. Sondern es gibt einfach zu viele Wahrheiten in der Bibel, die wir uns immer neu eintrichtern müssen. Und das ist manchmal sehr rational. Aber, und zwar übernatürlich rational, weil es ja irgendwie lebendig wird in uns. Ja? Dieses rationale Wissen, ein Wissen, was Gott sagt, was Gottes Plan ist und was er über dich denkt, trotz widriger Umstände, das brauchen wir. Brauchen wir für unser Leben. Verlasse dich nicht auf ein emotionales Hoch, aber gleichzeitig werde nicht zu abgebrüht. Sowas wie, kenne ich schon, wenn man eine Predigt hört oder sowas. Ne? Ja, das muss ich mal sagen. Ich kann mir vorstellen, dass einige unter uns gedacht haben, jetzt wo die Mose-Geschichte wieder rausgepackt wurde, schon wieder Mose, haben wir schon mal gehört, Teilung des Meeres und so weiter. Ist nicht schlimm, ich denke manchmal auch so. Aber das Beste ist, ey, lass uns das einfach lassen und unser Herz aufmachen und schauen, was Gott uns heute sagen will, was Gott uns beim nächsten Mal sagen will, wenn wir dieselbe Geschichte wieder hören. Wir brauchen beides, das Emotionale und das Rationale. Und das wird uns auch helfen, Gottes Pläne umzusetzen. Erwecke die Träume in dir und arbeite an deren Umsetzung, aber niemals ohne auf Gott zu hören. Nimm ihn mit. Nimm ihn mit da hinein. Ich finde es so interessant bei Paulus, ich weiß nicht, auf welcher Missionsreise das war, wo sie loszogen in eine Richtung. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo ich nicht gesehen habe, dass Gott gesagt hätte, sie sollten da lang gehen oder sowas. Aber sie haben es gemacht, weil sie einen großen Traum hatten von Gott, nämlich, dass die Heiden zu Christus kommen. Ne? Dass die Leute, die ohne religiösen Hintergrund oder durch griechisches Götterbild oder was auch immer befasst waren, dass die zu Gott kommen. So, ne? Die Juden waren so Petrus' Aufgabe und von den anderen Jüngern. Und Paulus hatte die Heiden auf dem Herzen. Und er zog los und eines Nachts sieht er in seinem Traum einen Mann aus Mazedonien, der ihn hinüberwinkt. Und er versteht, dass Gott ihn nach Mazedonien ruft, versteht diesen Zusammenhang und unterbricht diese Reise, wo er gerade unterwegs war und geht in eine andere Richtung, nämlich nach Mazedonien, um dort die Menschen zu erreichen. Man sieht, dieser Traum, dass die Menschen Jesus kennenlernen, der war da, der war groß, der war wunderbar. Und gleichzeitig lebte er in dem zu hören, was Gott sagt, um diesen Plan umzusetzen. So, unsere Aufgabe ist es, dass wir uns neu darauf bewusst machen, was Gott für Träume in unserem Leben gepflanzt hat, was Gott zu uns gesprochen hat, was er vielleicht früher mal zu uns gesprochen hat, was irgendwo in der Versenkung verschwunden ist, aber das hervorzuholen und zu sagen, okay Gott, wie sollen wir das gemeinsam angehen? Was sind die Schritte, die zu tun sind? Was ist das, was wir machen müssen, damit wir deinen Traum lebendig sehen in unserer Mitte? Darum geht es. Darum geht es. Und genau das ist es. Spiel das Emotionale und Rationale nicht gegeneinander aus, sondern versuch sie zu kombinieren. Und wenn du vielleicht mehr der emotionale als der rationale Typ bist, das heißt, du hast zwar viele Träume, aber weißt nicht, was du machen sollst, oder so, das gibt es ja manchmal, dann such dir jemanden, der vielleicht rational denken kann, aber genauso in deinen Traum einfach mit eingeklinkt ist. Und man fängt an, darin zu leben, darin vorwärts zu gehen und zu sehen, okay, was hat Gott für mich vorbereitet? Was ist das, was Gott möchte von mir in diesem Moment? Und dann mach dich ran. So, und ich glaube daran, dass jeder von uns hier, egal wie jung und alt er ist, einen Traum von Gott bekommen hat in sein Herz. Und dass es nur darum geht, diesen Traum umzusetzen. Was auch immer die Schritte sind, frag Gott, geh mit ihm da hinein, geh mit Leuten hinein, denen du vertraust und folge diesem Traum und schau mal, was Gott damit vorhat. Ich glaube, dass unsere Reichweite, wie wir Menschen erreichen für Jesus, viel größer ist, wenn wir in dem leben, wofür Gott uns eigentlich erschaffen hat. Und wenn er uns einen Traum gibt, dann ist es, weil er uns darin sieht. So, und da möchte ich euch ermutigen, euch auf die Reise zu machen. Ich möchte nochmal beten.